Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Hier geht's um Streik heute. Also wir streiken nicht heute, sondern wir sprechen über Streik. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Das sind zwei Zeilen aus einem Kampflied der Arbeiterbewegung. Dieses Lied hat 160 Jahre auf dem Buckel und wir wüssten gern von Ihnen, ist die Aussage darin noch aktuell, Ihrer Meinung nach? Kürzlich, vergangenen Monat, wurde ja die Bahn bestreikt. Da haben die Kolleginnen im Schönen Morgen gefragt, was halten Sie davon? Da waren das hier ein paar Ihrer Antworten.
Ja, guten Morgen, Rolf aus Schöneberg. Ich bin selbstverständlich der Meinung, dass die Streiks berechtigt sind. Bei der Inflation, die wir zurzeit haben und bei all den anderen Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt, ist es meiner Meinung nach wirklich absolut notwendig, dass mehr Geld verdient wird. Und ich kann diese Argumentation, dass das Geld nicht da wäre, einfach nicht verstehen.
Ja, morgen. Hier ist der Christian aus Potsdam. Streiken, klar, wir brauchen alle mehr Geld. Und von daher hat keiner ein Problem, wenn alle einfach alle streiken. Macht's wie die Franzosen, Generalstreik. Alle bleiben zu Hause.
Einen schönen guten Morgen. Birgit aus Britz und in Neukölln. Ich hatte sehr großes Verständnis für euren Streik von Radio 1 und vom RBB und habe sehr großes Verständnis für den Streik der Bahnbeschäftigten. Aus meiner Sicht kann man ohne Streik, also ohne gewerkschaftlichen Kampf und Solidarität seine wirtschaftlichen Interessen nicht durchsetzen.
Drei durchaus streikpositive Stimmen, die wir im vergangenen Monat eingefangen haben hier auf Radio 1. Und heute würden wir das Thema gern noch breiter aufziehen und fragen Sie, streiken Sie selbst für bessere Arbeitsbedingungen, bessere Entlohnung? Haben Sie Verständnis dafür, wenn anderes tun? Oder finden Sie es vielleicht einfach nur nervig, wenn nichts im Radio läuft, keine Bahn kommt und so weiter? Wegen Streik. Diese Ihre Meinung möchten wir gerne wissen, Ihre Erfahrungen auch, unter 0331 70 99 111. Und Claudia, unsere Hörerin, hat uns eine Mail geschrieben an die weber@radio1.de und da hat sie geschrieben, ich finde, es müsste wirklich diskutiert werden, ob es okay ist, dass circa die Hälfte der Arbeitnehmenden in Deutschland entweder ihr Streikrecht nicht ausüben oder aber gar kein Streikrecht hat. Schönen guten Morgen, Claudia.
Ja, guten Morgen.
Und alles, was weiter vorne in der Mail stand, habe ich jetzt nicht zitiert, nämlich diese Ihre persönliche Geschichte. Erzählen Sie uns die.
Ja, also ich bin Lehrerin, aber ich bin nicht verbeamtet. Mhm. Und ich arbeite unter anderem an einer offenen Ganztagsschule nachmittags. Aber diese offene Ganztagsschule, die ist outgesourced vom Gymnasium. Also das ist eine private Unternehmensgesellschaft. Mhm. Und deswegen fallen wir aus der Tarifbindung raus.
Da muss ich gleich einhaken und hätte ein paar Fragen dazu. Sie sagen, Sie sind nicht verbeamtet. Wären Sie verbeamtet, hätten Sie ja ohnehin kein Streikrecht, weil Sie da nicht in der Tarifbindung sind. Aber ich vermute mal, Sie sind als angestellte Lehrerin in der GEW oder einer vergleichbaren Gewerkschaft.
Ja, ich bin in der GEW.
Aber die GEW ruft doch durchaus zu Streiks auf und nimmt das Streikrecht wahr.
Ja, aber man kann nur streiken, wenn GEW verhandeln kann über den Tarif. Aber wenn man nicht in einer Schule offiziell ist, sondern das in einer Unternehmensgesellschaft outgesourced ist, dann unterliegen diese Arbeitsverhältnisse nicht mehr der Tarifbindung.
Das heißt, Sie können nicht streiken?
Nein.
Und machen stattdessen was? Willensstreik?
Also im Moment ist es wirklich so, dass die Leute so ein bisschen angefangen haben zu mauern. Ja, also zum Beispiel werden so Anfragen von der Chefin nicht beantwortet, kommen von der kompletten Gruppe oder so. Ja, das ist wirklich so passiert. Es gab eben Verhandlungen mit der Leitung über, also unsere Gehälter wurden 2021 zuletzt angepasst. Und dann gab's die große Inflation. Dann haben wir darüber verhandelt, aber es ist alles abgetropft. Wir haben auch lauter befristete Arbeitsverträge. Wir haben dann versucht, wenigstens eine Entfristung zu bekommen. Hat auch nicht funktioniert.
Ich verstehe das gar nicht richtig, weil Sie ja in einem Mangelberuf unterwegs sind. Also eigentlich müssten ja Rosenblätter vor Ihnen ausgestreut werden, damit Sie bleiben.
Also nicht mehr, nein. Also am Ende dieses Schuljahres ist jetzt bei mir Schluss. Ich habe andere Angebote jetzt bekommen und ich bin da raus. Aber es finden sich doch immer wieder Leute, oft mit weniger Qualifikation und obwohl es so ist, dass ich also wirklich jeden Tag meine Qualifikationen wirklich gut einsetzen kann in dieser OGTS.
Auf eine Ganztagsschule übersetze ich mal für alle, die da nicht so drinstecken im Vokabular.
Ja, genau. Ist es halt so, dass man diese Qualifikation nicht bezahlen möchte.
Und Sie sagen, im Grunde müsste mehr gestreikt werden. Es gibt aber ja auch durchaus die Stimmen, die sagen, boah, das vergangene Jahr und das jetzige, soweit wir es erlebt haben, hat schon einige Streiks gebracht. Finden Sie trotzdem, wir streiken insgesamt als Gesellschaft zu wenig?
Also ich finde, man müsste zumindest die Möglichkeit haben. Im Moment ist es halt so, dass immer mehr Angestelltenverhältnisse aus dieser Tarifbindung rausfallen. Und wer keine Tarifbindung hat, der kann auch nicht legal streiken. Weil man nur dann streiken kann, wenn die zugehörige Gewerkschaft über diesen Tarif verhandeln kann. Und wenn es keine Tarifbindung gibt, dann gibt es auch keine Verhandlungen von der Gewerkschaft. Und nur wenn da es stockt in diesen Tarifverhandlungen, dann kann die Gewerkschaft zum Streik aufrufen. Und nur dann kann man legal streiken.
Wer keine Tarifbindung hat, ist gekniffen, berichtet Claudia und hat uns ihren persönlichen Fall erzählt und sagt, da müssten eigentlich mehr Menschen in die Lage versetzt werden, ihr Streikrecht wahrzunehmen. Besten Dank für das Setzen des Themas, Claudia. Wir diskutieren das und zwar im Großen und Breiten bis 13 Uhr. Wenn Sie auch ein Thema haben, gerne aus Ihrer persönlichen Erfahrung gewonnen oder aber, weil Sie was beobachtet haben, selbst erlebt haben, wie auch immer, dann schreiben Sie uns gerne Mail an dieweber@radio1.de. Und schreiben Sie uns, welches Thema Sie umtreibt. Wir stricken hier eine Sendung draus. Wir diskutieren heute über das Thema Streik. Und ins Hausaufgabenheft geschrieben hat uns dieses Thema unsere Hörerin Claudia gemeldet. Inzwischen hat sich bei uns Mike, der ist zwar selbstständig, aber auf jeden Fall für Streik.
Streik ist sicherlich nervig, aber ohne wäre es sinnlos. Und wenn ein Streik stattfindet, den niemand merkt, würde es keinen Sinn machen. So wie es jetzt läuft, kann es ja nicht weiterlaufen und man muss auch wirklich auf die Straße gegangen werden. Und ich streike nicht, kann ich nicht, weil ich selbstständig bin, aber ich habe totales Verständnis dafür. Und wenn spätestens alle kein Geld mehr haben, habe ich auch keine Kunden mehr. Also deshalb ist es eine völlig vernünftige Angelegenheit.
Sagt Mike, wenn Sie zum Thema auch was beizutragen haben, sehr gerne 0331 70 99 111. Und wir diskutieren in dieser Sendung über ein Recht, das in Deutschland verbrieft ist, das Streikrecht und die Frage, wie aktuell es ist oder wo es vielleicht Aktualisierung bedarf. Wir würden aber in unserer Umfrage, die finden Sie auf radio1.de, würden wir ja erstmal mit so einer sehr breiten Frage anfangen wollen, um uns so einen Überblick zu verschaffen. Haben Sie schon mal gestreikt? Ein paar von Ihnen waren schon auf radio1.de, haben dann runtergescrollt zur Umfrage. Und im Moment finden sich 43% der abgegebenen Stimmen hinter Ja, aber eher selten. Es gibt aber auch noch die Option Ja, immer wenn nötig. Nein, ich möchte nicht. Nein, ich kann nicht. Diese vier Facetten haben wir da aufgeblättert und ich würde Sie bitten, auf radio1.de mal dazu lassen, wie es bei Ihnen aussieht mit Ihrer Nutzung eines Streikrechts oder aber, wenn Sie denken, ich kann das nicht in einen Klick runterbrechen, rufen Sie uns an und berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen und Ideen zum Thema 0331 70 99 111. Wir diskutieren in dieser Sendung über das Streikrecht und eingangs habe ich Sie gefragt, nervt Sie das oder denken Sie, ist durchaus in Ordnung und unterstützen die Anliegen, auch wenn Sie da vielleicht behindert werden, wenn Sie mit der Bahn unterwegs sein wollen zum Beispiel und gemeldet. Dazu hat sich Joachim.
Ich bin Rentner und deswegen naturgemäß natürlich nicht mehr im streikfähigen Alter. Aber ich unterstütze die Streiks, auch wenn es zu manchen Behinderungen, gerade im Verkehr, führt, aus vollem Herzen. Einmal aus einem ganz egoistischen Grund. jede Lohnerhöhung wirkt sich irgendwie auf die Rentenberechnung im Folgejahr aus. So steht es im Gesetz. Aber ich unterstütze das auch aus einem anderen Grunde. Man kann heutzutage in dieser Gesellschaft nur durch Kampf seine Situation verbessern. Und wer nicht kämpft, hat schon verloren.
Sagt Joachim. Finde ich ja sehr interessant, diese Aussage. Nur durch Kampf ist was zu erreichen. Zumindest bei oberflächlicher Betrachtung könnte man ja denken, alle machen jetzt so auf flache Hierarchien und duzen sich und so. Ist da Kampf tatsächlich noch das Arbeitsmittel des 21. Jahrhunderts? Und Elke hat sich auch bei uns gemeldet und ich glaube, die nimmt Bezug auf das, was unsere Hörerin Claudia eingangs geschildert hat. Claudia, verdanken wir das Thema für diese Sendung. Sie hat geschildert, aus welchen Gründen sie nicht streiken darf. Und darauf, so scheint es mir, bezieht sich Elke.
Ja, also ich bin der Meinung, dass Streik unbedingt ganz wichtig ist. Und wir sollten nicht vergessen, es gibt einige Branchen, in denen nicht gestreikt werden darf. Die Privaten dürfen nicht streiken, die bei privaten Unternehmen angestellt sind. Die Kirche darf nicht streiken, weil Gott lässt sich nicht bestreiken. Und darum ist es umso wichtiger, dass alle die, die streiken können, auf die Straße gehen und streiken. Weil die, die nicht können, die profitieren auch erst 1-2 Jahre danach, weil dann irgendwann mal ihre Gehälter auch angeglichen werden.
Gott lässt dich nicht bestreiken, finde ich ganz gut, gerade weil ich es ja vorher von den flachen Hierarchien hatte. Jedenfalls interessanter Gedanke, den Elke da formuliert, dass wer streikt ja nicht nur für das eigene tarifliche Wohlergehen sorgt, sondern vielleicht dann im Kielwasser über eine längere Frist auch dafür sorgt, dass in anderen Branchen bessere Löhne gezahlt werden. Ich möchte auch nochmal eingehen auf das, was wir vorhin bei Sarah Bosetti gehört haben. Die fing ja an mit einem Pflegestreik, wo sie sagte, merkt ja im unterm Strich keiner, weil wem es ernsthaft schlecht geht, die oder der wird dann ja doch versorgt in der Notversorgung. Mich würde ja interessieren, gibt es vielleicht bei Menschen, die gerade zuhören, gibt es bei Ihnen Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen, Ärzte, Ärztinnen, die mal schildern können, ob sie schon gestreikt haben und ob sie denken, das geht auch vollkommen klar oder wie da für eine Notvorsorge ja gesorgt wird im Vorfeld oder ob sie denken, ich mache das nicht, weil unterm Strich müssen da Menschen drunter leiden. Das würde mich mal interessieren, ob es Menschen gibt, die in diesen Branchen unterwegs sind und sich hier einlassen möchten. Unter 0331 70 99 111 und alle anderen Meinungen, Ideen, Erfahrungen zum Thema sind auch hochwillkommen. In dieser Sendung, in der wir über den Streik sprechen. Sie sind weiter aufgefordert, sich hier zu melden. Angelika hat das getan unter 0331 70 99 111 mit ihrer Meinung zum Thema. Und bei Angelika höre ich Kritik durch und ich glaube, die geht zum Teil auch an mich.
Was mich so ein bisschen an der Diskussion stört, übrigens auch von den Journalisten, ist diese ständige Frage, ist es gerechtfertigt? Und das finde ich einfach eine Unverschämtheit, weil das impliziert ja, dass das eigentlich auch ungerechtfertigt sein kann. Und das ist es nicht. Streik ist ein Grundrecht, das ist vor 120 Jahren blutig erkämpft worden. Und wir können uns ja auch meistens gar nicht reinversetzen in die Arbeitsbedingungen. Oder kann sich irgendeiner von uns, der jetzt nicht bei der Bahn arbeitet, mal in diese ganzen Arbeitsbedingungen reinversetzen?
Meint Angelika. Und dazu vorlesen würde ich gerne Mail, die Heiko geschrieben hat. Der sagt, ich finde das derzeitige Streikrecht äußerst unsozial. Bei den meisten Streiks geht es immer um eine prozentuale Lohnerhöhung, was Besserverdiener bevorzugt gegenüber den Geringverdienern. Wenn ich das Streikrecht ändern könnte, würde ich ein Streikverbot ab einem bestimmten Einkommen aussprechen, damit auch wirklich die davon profitieren, die es brauchen. Also ich fasse zusammen, Heiko meint, das begünstigt Menschen, denen es ohnehin schon gut geht, statt dass die niedrigeren Einkommensgruppen was davon hätten. Ist ja vielleicht eine streitbare These, zu der sie sich äußern möchten. Unter 0331 70 99 111. Dieser Pensionär soll das Land vor Streiks bewahren. So hat die Süddeutsche geschrieben über Hans-Henning Lühr. Anfang April, als der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst noch schön am Schwelen war. Hans-Henning Lühr ist Jurist und er war politischer Beamter für die SPD. Jetzt ist er Schlichter. Er war beteiligt von der Gewerkschaft, von den Gewerkschaften benannt, als der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst Ende April entschärft worden ist. Aber was genau passiert denn bei so einer Schlichtung? Wieso können sich Arbeitnehmer bzw. Gewerkschaften einerseits und Arbeitgeberverbände andererseits nicht ohne eine dritte Kraft verständigen? Das sind Fragen, die ich jetzt klären werde mit dem Schlichter Lühr. Schönen guten Morgen, Herr Lühr.
Guten Morgen, hallo.
Was steht denn in Ihrem Jobprofil als Schlichter?
Ja, das man kein Wunderheiler ist. Also die wollen keinen Wunderheiler verpflichten, sondern die brauchen jemanden, der auf alle Beteiligten zugehen kann und auf denen auf Augenhöhe begegnet.
Sich kann also ja ein Schamane vielleicht auch.
Ja, aber die sich in die Lage der Menschen versetzen, die Erfahrungshorizonte einzubeziehen. Und dafür braucht man auch selber ein ganzes Stück Erfahrung. Und ich habe das hier in Bremen immer so gehandhabt, zum Beispiel beim Streit bei der Feuerwehr, ob es eine Rettungssanitäterzulage gibt, habe ich gesagt, ich komme dahin. Ich mache 48 Stunden Dienst mit euch zusammen, ziehe mir auch eine blaue Uniform an und dann einen Helm auf und fahre in jeden Einsatz mit. Konnte natürlich nicht ganz vorne damit mischen, aber um das kennenzulernen, auch welche Angst zum Beispiel die Leute haben, wenn sie solche Situationen durchstehen müssen.
Das heißt, Sie müssen den Job von innen kennen. Jetzt vermute ich mal angesichts Ihrer Karriere. Kennen Sie den öffentlichen Dienst und die Dienstleistungen, die Bürger und Bürgerinnen von ihm erwarten, ganz gut? Wie muss ich mir das dann konkret vorstellen? Wie vermitteln Sie dann, wenn die Gewerkschaften Forderungen haben, die die Arbeitgeber nicht erfüllen wollen? Da können Sie ja nicht irgendwie addieren und durch zwei teilen.
Nee, das wäre ja im Grunde genommen, wenn man das so militarisiert, geordnete Schießen auf jeder Seite, wird losgeballert und immer wieder dieselben Argumente. Ich bin so vorgegangen, dass ich erstmal die Themenfelder Inflationsausgleich, Lohngefälle im öffentlichen Dienst, dann Personalsituation, Fachkräftemangel, Mangel an Auszubildenden, demografische Entwicklung und Digitalisierung aufgefächert habe und habe versucht, immer danach zu fragen und sehr viele Einzelgespräche. Also die 4 Tage Schlichtung sind mit 2,5 Tagen Einzelgesprächen, also in kleinen Gruppen mit Verhandlungsführern und so weiter begonnen worden. Also da setzt man sich einmal am Anfang zusammen, dann läuft das Ritual, man reitet aufeinander zu und dann sagt man so, jetzt versuchen wir mal neue Ebenen einzubeziehen.
Aber das verstehe ich nicht, da Sie selbst jetzt das Wort Ritual benutzen. Es hat ja schon dann so ein bisschen den Anschein von so einer gewerkschaftlichen Folklore, wenn solche Schlichtungsverfahren laufen, weil die Forderungen sind bekannt. Die beiden Seiten, die da miteinander verhalten, kennen ihr Geschäft aus dem FF. Wieso soll da eine dritte Person dann den Durchbruch bringen?
Ja, ich vergleiche das mal damit, wenn man das so in ein mehrstöckiges Haus projiziert, dann ist jeder auf seiner Etage aktiv, also hat auch seine Perspektiven, die Haushaltssituation, möglichst keine Streiks, Legitimation gegenüber der Bevölkerung. Auf der anderen Seite sind eben die Gewerkschaften, die den Inflationsausgleich haben wollen, also eine hohe Betroffenheit auch im Lohngefälle dabei haben. Und für mich ist es dabei wichtig, quasi den Vermittler im Treppenhaus zu machen, dass ich
den
die
Buschfunk
Leute zusammenbringe. Ja, indem ich vorher auf jeder Ebene Gespräche geführt habe und sagt, so jetzt treffen wir uns im Treppenhaus, möglichst auch in einem kleinen übersichtlichen Rahmen, also dass man sich dann austauscht und um nicht jetzt so gruppendynamisch eine neue Situation jeweils zu erzeugen, sondern dass man auch mal ohne Killerphrasen und ohne Statements versucht, diese einzelnen Sachen abzugreifen.
Aber eine der beiden Seiten knirscht nach so einer Schlichtung doller mit den Zähnen als die andere, oder?
Ja, das war ja die Zielrichtung. Also mein Status hätte es mir erlaubt, mit den Gewerkschaften zusammen ein 13-13 Ergebnis zu erzeugen und meine Stimme würde dann doppelt zählen. Nur das nützt ja wenig, weil die Legitimation ja dann eingefahren wird durch die Tarifkommission und das Mitgliedervotum bei den Gewerkschaften oder auch bei den Arbeitgeberverbänden. Deswegen war es am Anfang von Anfang an darauf ausgelegt, dass wir zusammenkommen, also dass wir auch einen Mix in dem Tarifcocktail, habe ich das immer genannt, der aus Einmalzahlung netto, dann steuerfreie Ausgleichsmomente, aber dann auch ein Sockel, Prozente und unten noch ein Mindestbetrag drunter. Schlichtung heißt zwar immer, das soll ein schlichtes Ergebnis sein, also was verständlich ist, aber hier war es jetzt eben erforderlich, dass man verschiedene Sachen auch kombiniert hat. Und da hat mir natürlich geholfen, dass ich in über 20 verschiedenen Verwaltungen, und ich bin ja als Lehrling mal angefangen und dann als Staatssekretär geendet, dass ich so auch verschiedene Detaileinsichten habe und das auch gut verbinden kann.
Hans-Henning Lühr hatte ein delikates Geschäft zu verrichten als Schlichter bei den Tarifstreitigkeiten im öffentlichen Dienst. Wie wir inzwischen wissen, ist das gut ausgegangen. Besten Dank für das Gespräch und die Einblicke.
Danke.
Und ich würde Ihnen gerne noch zwei Mails zu Gehör bringen. Die eine kommt von Dora, die sagt, ich befürworte Streiks, ich bejahe das Streikrecht. Aber was mich doch oft ärgert, sind die häufigen Streiks in einer Branche. Da gibt es zwei Gewerkschaften bei der Bahn, da streiken in einer anderen Branche zuerst die Piloten, dann die Fluglotsen und dann das Bodenpersonal. Ich fliege mindestens zweimal im Jahr, weil meine Kinder und Enkel im Ausland leben, Zugfahrt nicht möglich ist. Wenn gestreikt wird auf den Flughäfen, dann kann ich nicht so einfach meinen Urlaub verschieben, nur um ein Beispiel zu nennen. Und ich hoffe, dieses Beispiel wird jetzt nicht als Luxusproblem dargestellt. Gemeldet hat sich auch Tino mit seiner Meinung zu Streiks beim ÖPNV und er sagt, warum gibt es keine Entschädigung für Monats- oder Jahreskartenbesitzer? Ich habe selbst eine Monatskarte für Bus und Bahn und stehe vor einem Problem, wenn hier gestreikt wird. Sinn eines Streiks sollte es ja sein, den Arbeitgeber zu schädigen, damit die Forderungen durchgesetzt werden. Ich stelle mir das vielleicht vereinfacht so vor, wenn theoretisch alle eine Dauerkarte besitzen würden, dann wird ja der Streiktag anteilig von den Kunden bezahlt, obwohl keine Leistung in Form einer Beförderung erbracht wird. Im Gegenteil spart der Betreiber an Lohnkosten. Wobei ich dazu sagen muss, das Streikgeld wird natürlich von den Gewerkschaften aufgebracht und nicht aus dem Kauf der Fahrkarte. Aber dennoch, Tino findet, da müsste irgendwie eine Entschädigung drin stecken, wenn ich mir denn nun so ein Ticket oder Abo besorgt habe. Denken Sie, ist richtig oder haben Sie Widerspruch, Widerrede? Beides hochwillkommen, vielleicht auch Erfahrungen aus dem eigenen Erleben unter 0331 70 99 111. Wir sprechen über Streik in dieser Sendung und dazu eingelassen bei uns hat sich Frank.
Also ich bin eindeutig für den Streik, weil das ist ein, denke ich, respektables Mittel, um sich gegenüber dem Arbeitgeber mit seinen Forderungen deutlich zu machen und durchzusetzen.
Ganz viele von Ihnen, die Sie sich hier bei uns melden, sagen auf jeden Fall ein verbrieftes Grundrecht. Klar ist Streik ein gutes Mittel im Arbeitskampf. Es gibt aber auch Kritik, formuliert wird sie hier von Ingo.
Ich finde, es ist ein antiquiertes Ding, was heutzutage da abgezogen wird und ein Überbleibsel aus längst vergangener Zeit. Und ich finde es erstaunlich, dass es nicht andere Möglichkeiten gibt, sich zu einigen. Weil es sind immer dieselben Floskeln, es ist immer dasselbe Prozedere Jahr für Jahr und dass es da nicht modernere Methoden des Arbeitskampfes oder der Lohnverhandlungen gibt, ist ein bisschen erstaunlich. Aber wenn es nichts anderes gibt, dann muss es halt wohl der Streik sein.
Interessante Worte, die Ingo da schlägt. Gibt es da nicht andere Mittel? Ich wünsche mir irgendwie andere Mittel. Ach nee, es gibt keine anderen Mittel. Dann ist es wohl doch ein gutes Mittel, fasse ich mal so zusammen. Falls Sie doch Ideen haben, wie sich Tarifstreitigkeiten oder Auseinandersetzungen in Sachen Arbeitsbedingungen besser, anders, kompakter, schneller lösen lassen, ja dann immer her damit. 0331 70 99 111. In vielen Branchen, auch in meiner übrigens hier beim RBB, wird bzw. wurde gestreikt und gerade im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn könnte das demnächst auch noch mehr werden. Gestern gab es schon Warnstreiks in 5 Bundesländern, hier unsere Region war nicht betroffen, könnte aber sein, dass wir in den nächsten Wochen noch mehr davon erleben, denn sowohl die Gewerkschaft Verdi als auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft fordern bessere Tarife. Über das Streikrecht in Deutschland will ich jetzt mit einem Mann sprechen, der sich seit Jahrzehnten damit befasst. Einerseits als Sozialwissenschaftler, aber auch Anfang der 2000er zum Beispiel ganz aktiv als Mitarbeiter bei Deutschlands stärkster Gewerkschaft, der Industriegewerkschaft Metall. Jetzt spreche ich ihn aber eher als Forscher an. Er ist Professor an der Uni Kassel und er ist Forscher am Wissenschaftszentrum Berlin, Abteilung Demokratie und Demokratisierung. Schönen guten Morgen, Wolfgang Schröder.
Schönen guten Morgen.
Ihre Bio sieht so aus, als hätten Sie seit Jugendjahren nur Streik im Kopf. Sie haben schon 1991 genau dazu promoviert als Politologe. Was fesselt Sie daran denn so, dass Sie sich über Jahrzehnte damit befassen können?
Da geht es um kollektives Handeln. Da geht es darum, dass Individuen sich zusammenschließen, um ihre Interessen zu verfolgen. Das ist nicht üblich. Deshalb ist der Streik in Deutschland auch eher ein seltenes Phänomen. Und sich damit zu befassen, heißt eben auch zu verstehen, wie diese Arbeitsgesellschaft funktioniert und wie die einzelnen Gruppen das bekommen können, was sie für sich als angemessen erachten.
Moment, da muss ich nachfragen. Es ist nicht üblich, dass sich Menschen zusammenschließen, um gemeinsame Ziele zu verfolgen. Ich hatte gedacht, das zeichnet den Menschen als solchen aus.
Das bezieht sich jetzt auf das Mittel des Streiks, weil der Streik in Deutschland im internationalen Vergleich eher selten angewandt wird, wenngleich man jetzt so den Eindruck bekommen könnte, der Streik ist das Regelverhalten von Beschäftigten, wenn sie ihre Interessen verfolgen wollen. Das ist aber mitnichten der Fall. Streik ist, um das nochmal deutlich zu unterstreichen, in Deutschland eher ein seltenes Phänomen.
Also eher die Ausnahme als die Regel. Das heißt, so dieses vielleicht verbreitete Gefühl, gerade wird aber echt viel gestreikt, sagen Sie, das ist eben nur gefühlte Empirie, aber statistisch nicht richtig.
Genau. Wir haben es ja auch hier mit Warnstreiks zu tun. Das ist nochmal eine besondere Form des Streiks. Der wird vorher angemeldet, der ist zeitlich eng befristet, in der Regel wenige Stunden bis maximal einem Tag. Und das bedeutet ja schon, dass dieses Vorgehen mit einem hohen Maß an Transparenz und Rationalität ausgestattet ist.
Jetzt ist die IG Metall die größte Einzelgewerkschaft in Deutschland. Sie waren da mehrfach auch beruflich unterwegs. Wie bei anderen Gewerkschaften auch, steigen deren Mitgliederzahlen gerade wieder an, nachdem es ja in den vergangenen Jahren oft geheißen hat, Gewerkschaften, das ist so eine Art Auslaufmodell, die passen nicht mehr in die Zeit, voll 19. Jahrhundert. Spült die Inflation und die Preisentwicklung, spült die neue Mitglieder in die Arme dieser Organisation?
Gegenwärtig haben die Gewerkschaften guten Lauf, ziehen Mitglieder an, bauen Hoffnung auf und befriedigen auch Erwartungen. Aber ob das nachhaltig ist, kann man wirklich erst in einem längeren Zeitverlauf feststellen. Also Sie müssen ja sehen, vorher war Corona, Gewerkschaften waren nicht sichtbar. Also was jetzt an zusätzlichen Mitgliedern den Gewerkschaften zuläuft, ist nicht unbedingt jetzt so, dass man daraus bereits Schlüsse ziehen kann, die weitergehen können.
Wir machen ja diese Sendung, weil unsere Hörerin Claudia das Thema vorgeschlagen hat, und zwar mit folgendem Problem. Claudia arbeitet als nicht verbeamtete Lehrerin an einem Gymnasium, das aber ihre Arbeit und die von den Kolleginnen und Kollegen im offenen Ganztag outgesourced hat. Das heißt, sie darf nicht streiken. Ist das okay, dass Berufsgruppen in Deutschland komplett nicht streiken dürfen?
Ja, alle, die nicht verbeamtet sind, können streiken. Aber sie können nur dann streiken, wenn die Gewerkschaft zu einem Streik aufruft. Ansonsten haben wir es mit einem informellen oder wilden Streik zu tun, die es auch nicht selten in Deutschland gibt. Aber die Regel ist, dass unser Streikrecht, was ein Richterrecht ist, also es ist nicht in Form eines Gesetzes nachlesbar, sondern in Form von Urteilen, die in der Regel nach Streiks durch die jeweiligen Gerichte fixiert werden. Und danach ist der Streik nur erlaubt, wenn die Gewerkschaft zu einem Streik aufruft.
Vermissen Sie wilde Streiks in Deutschland? Wäre Ihnen lieber die Sozialpartnerschaft, wäre nicht so eng in Deutschland?
Also ich bin großer Fan der Sozialpartnerschaft, weil die für sozialen Ausgleich steht, weil die eine maximale Form der Integration gewährleistet. Aber es kann sein, dass die Sozialpartner unsensibel sind, dass sie bestimmte Entwicklungen verschlafen, dass sie bestimmte Interessen nicht hinreichend berücksichtigen. Und da kann es durchaus sein, dass auch solche Streiks, die wir als informelle Streiks, als wilde Streiks klassifizieren, einen Beitrag leisten, um das inklusive Moment, also die allumfassende Integration von allen Interessen verbessert wird.
Aus der Union gibt es die Forderung, das Streikrecht zu beschränken, die kritische Infrastruktur, und dazu gehört natürlich sowas wie der Verkehr, die Schienenwege, die kritische Infrastruktur, die müsse besonders geschützt werden vor Streiks. Bevor da gestreikt würde in diesen Branchen, bräuchte es ein verpflichtendes Schlichtungsverfahren, sagt Gitta Konnemann, die ist die Vorsitzende der Mittelstandsunion. Gehen Sie da mit?
Solche Forderungen gibt es immer wieder, die brauchen wir nicht, weil bislang die Streikhäufigkeit und das rational, transparent und verantwortliche Verhalten der Akteure gewährleistet ist.
Sie sagen so, wie es ist, ist alles gut, wir brauchen keine Veränderung?
Keine Veränderung zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
Sagt Wolfgang Schröder, der ist Sozialwissenschaftler am Wissenschaftszentrum in Berlin. Besten Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
In dieser Sendung, in der wir über das Streikrecht sprechen, aus aktuellem Anlass oder aus aktuellen Anlässen. Viele von Ihnen haben sich schon sehr positiv geäußert und sagen auf jeden Fall sehr wichtig, dass es dieses Streikrecht A gibt und dass es B genutzt wird. Und Wolf geht jetzt hier nochmal ein bisschen tiefer rein in die Materie.
Was mich bei diesen Diskussionen immer interessiert bzw. mir auffällt, ist, dass wenn die Firmen bei ihren Hauptversammlungen wunderbare neue Gewinnsteigerungen bringen, wird nie darüber diskutiert, dass daran vielleicht auch mal die Arbeitgeber teilhaben sollten. Und im Grunde genommen müssen bei jeder Hauptversammlung, bei deren Gewinn abzusehen ist, gleich davor direkt streiken.
So die Forderung von Wolf. Stimmen Sie zu oder denken Sie, ey, diskutiert doch mal über mein Thema. Beides möglich, zustimmen können Sie oder auch widersprechen unter 0331 70 99 111. Oder aber Sie schicken uns das Thema, das Ihnen am Herzen liegt, das hier 3 Stunden lang diskutiert werden sollte, Länge mal Breite. Sie schicken uns dieses Thema an dieweber@radio1.de. Wir diskutieren über Streik und in der Vorbereitung bin ich über eine Studie gestolpert, der Böckler Stiftung, die geguckt hat, wie sieht denn das in anderen Industrienationen aus mit dem Willen zu streiken. Was denken Sie, wer streikt am meisten oder wo wird am häufigsten gestreikt? Belgien. Belgien ist die Antwort. Platz 2, Frankreich, hätte man vielleicht gedacht. Platz 3 hat mich auch überrascht. Kanada bildet zusammen mit Belgien und Frankreich die Spitzentruppe. Dann folgen Spanien und die skandinavischen Länder Dänemark, Finnland und Norwegen. Hätte ich jetzt auch nicht so weit oben vermutet. Und Deutschland befindet sich eher so im Mittelfeld dieser Liste zusammen mit Irland, mit Polen, mit Großbritannien und Portugal. Und das Schlusslicht oder eins der Schlusslichter ist die USA und ansonsten wird auch wenig gestreikt in Österreich und ganz am Ende dieser Tabelle finden sich die Schweiz und die Slowakei. Hätte ich alles so nicht erwartet. Viele Trends der Arbeitswelt, die kommen ja von der US-Westküste. Deshalb fragen wir uns, wie wird denn dort auf das Thema Streik geblickt? Neil Dams in San Francisco berichtet, denn diese Woche war ja zum Beispiel der Streik der Film- und Fernsehautorinnen und Autoren ein großes Thema. Die streiken nämlich seit Beginn der Woche.
Und zwar das erste Mal seit 15 Jahren, in denen sich viel verändert hat. Auf einmal gibt es zig Streaming-Anbieter, auf einmal gibt es Chatbots, die, und das ist die Angst der Autoren, für Drehbücher eingesetzt werden könnten. Natürlich geht es auch um mehr Geld. Das sind alles Gründe für den Streik. Ein Argument der Autoren ist aber auch, dass sie keine Verhältnisse wie in der sogenannten Gig-Economy haben wollen. Gemeint sind Jobs ohne große Sicherheiten. Die Gig-Economy ist durch die ganzen Apps entstanden, die auch hier im Silicon Valley entwickelt wurden. Fahrdienste wie Uber oder Lyft zum Beispiel oder auch die ganzen Pizza- und Lebensmittellieferdienste, die über eine App laufen. Die Menschen, die da arbeiten, sind selbstständig, Kurzzeitbeschäftigte, die nicht so viel Geld verdienen und für die viele Arbeitnehmerrechte nicht gelten, weil sie eben nicht angestellt sind. Es gibt natürlich in den USA immer wieder Streiks. In den letzten Monaten haben Krankenschwestern in New York gestreikt, in Kalifornien haben Uni-Beschäftigte 6 Wochen lang gestreikt, jetzt eben die Autoren. Es scheint gerade schon einen Streiktrend zu geben. Das liegt einerseits daran, dass auch hier natürlich die Preise gestiegen sind. Gleichzeitig gibt es in den USA 10 Millionen unbesetzte Jobs. Das bringt Arbeitnehmer in eine bessere, in eine selbstbewusstere Position, für bessere Bedingungen zu kämpfen. Aber insgesamt gibt es hier keine große Streikkultur. Das merkt man schon daran, dass es hier Nachrichtenmeldungen gibt, wenn hier mal ein Supermarkt einen Betriebsrat gründet. Das ist hier also immer noch was Besonderes. In Amerika sind nur rund 10% der Arbeitnehmer in Gewerkschaften organisiert. In Deutschland sind es immerhin rund 18%.
Berichtet Nils Dams aus San Francisco. So, wie sieht's denn in Brasilien aus mit dem Thema Arbeitskampf? Für uns berichtet Anne Herberg aus Rio de Janeiro.
Brasilien ist kein Land, das auf die Barrikaden geht, auch wenn es zu den Ländern mit den schlechtesten Arbeitsbedingungen weltweit gehört. Trotzdem wird eher wenig gestreikt. Ausnahme war ein großer Streik der Lkw-Fahrer, die das ganze Land lahmlegten, um gegen gestiegene Benzinpreise zu protestieren oder sich politisch einmischten, indem sie Ex-Präsident Bolsonaro den Rücken stärkten. Aber massive Streiks, das sieht man eher selten. Das war einmal anders. In den 1970er und 80er Jahren war Brasiliens Gewerkschaftsbewegung berüchtigt. Damals herrschte in Brasilien zwar noch die Militärdiktatur, aber in der Vorstadtregion von São Paulo, dort, wo die großen Fabriken des Landes liegen, regte sich immer mehr Widerstand, der auch dazu beitrug, das autoritäre Folterregime mehr und mehr zu schwächen. Einer der Protagonisten dieser Zeit war Luiz Inácio Lula da Silva, damals Anführer der Metallarbeitergewerkschaft, heute Präsident Brasiliens. Allerdings ist Brasilien heute ein anderes Land. Der Industriesektor ist empfindlich geschrumpft. Es gibt immer weniger organisierte Arbeiter und auch immer weniger Menschen, die offiziell angestellt sind. Man spricht von der Uberisierung der Wirtschaft. Allerdings beginnt sich auch da Widerstand zu regen. Gerade hatten Arbeiter von Lieferdiensten sich erstmals organisiert und einen Streik geplant, der dann aber ausgesetzt wurde. Denn Lulas Regierung versprach ihnen nun, die Regulierung der prekären Arbeitsverhältnisse auf die politische Agenda zu setzen.
Schauen wir noch in ein europäisches Land, genauer gesagt nach Griechenland. Als ich in Athen war, und das ist wirklich Jahrzehnte her, da hat sich dort der Müll gestapelt, weil die Müllabfuhr gerade bestreikt worden ist. Und zwischen 2010 und 2012 gab es ja große Generalstreiks in Griechenland. Ist aber nun auch schon mal eine Weile her. Deshalb die Frage, wie sieht's denn aktuell aus mit der Streikbereitschaft in Griechenland? Für uns berichtet Moritz Pompel aus Athen.
Die Griechinnen und Griechen streiken viel und sie streiken, wenn es sein muss, lang. Wie vor ein paar Wochen nach dem schweren Zugunglück. Da sind zuerst die Schüler und Studierenden auf die Straße und das war dann der Auftakt für zwei große Generalstreiks. Die Bahnmitarbeiter, die haben sogar für einen ganzen Monat den Schienenverkehr lahmgelegt. Also man hat da eine ziemliche Ausdauer in Griechenland. Und teils ist es dann so, dass der Anlass für den Streik im Grunde nur ein Ventil ist. Im jüngsten Fall, jetzt mit dem Zugunglück, da war es sehr schnell so, dass die Menschen gegen alles Mögliche protestiert haben. Gegen Privatisierungen, gegen Einsparungen im Bildungssystem, gegen die Wohnungsnot und so weiter. Die allermeisten, die protestieren dabei friedlich, aber es gehört auch dazu, dass ein kleiner Teil, schwarz gekleidete Autonome, oft gegen Ende dann Polizisten angreifen. Die Polizisten, die stehen immer schon am Rande, sind voll vermummt und die reagieren dann entsprechend mit Tränengas. Und zuletzt habe ich eine ältere Dame, Mitte, Ende 70 erlebt, die zu den Autonomen hin ist, als die gerade loslegen wollten. Und sie hat denen dann gesagt, was soll denn der Mist und dass hier doch alle friedlich protestieren wollen. Da lag kurz sehr, sehr viel Spannung in der Luft. Und dann haben sich die Autonomen tatsächlich verzogen.
Wir haben in dieser Sendung über das Streikrecht gesprochen und gemeldet bei uns hat sich meine Namensschwester Katja und die sagt, nicht alle haben dieses Recht oder können es nutzen.
Streik ist sicherlich ein gutes Mittel im Arbeitskampf, nur leider können sich nicht alle Berufsgruppen einen Streik gleichermaßen leisten. Was passiert, wenn alle Piloten in Deutschland gleichzeitig streiken? Es hebt kein Flieger ab. Ein gewisser Ehrenkodex verbietet anderen Berufsgruppen aber den Streik. Was passieren würde, wenn alle Ärzte oder heute passend am Internationalen Hebammentag alle Hebammen streiken würden, möge jeder sich mal überlegen. Und deswegen wird sich da auch in der Pflege nichts verändern. In Irland ist es mal passiert an einem Tag, dass alle Hebammen gestreikt haben und die haben sofort danach viel bessere Bedingungen bekommen.
Das berichtet Katja und gemeldet bei uns hat sich auch Oliver.
Ich bin der Meinung, dass wir es natürlich immer mit den Streiks ein sehr zweischneidiges Schwert ist. Ich habe sehr viel Verständnis dafür, dass natürlich die Leute mit ihr, wenn jetzt die Inflation ist von 10%, natürlich einen Ausgleich haben wollen. Aber es ist natürlich auch immer klar, wer das zahlen muss. Das zahlen ja nie die Unternehmen, sondern das zahlen ja dann eigentlich immer die Kunden. Das heißt, es wird irgendjemanden immer wieder fehlen, dann auch dieses Geld, die dann auch wieder sagen, ja, ich habe ja hohe Kosten. Und so kommen wir natürlich in eine Wahnsinnspreis-Kostenspirale rein. Und da müssen wir schon auch aufpassen.
So die Bedenken von Oliver. Diese Sendung ist so langsam aber sicher im Landeanflug, aber vielleicht treibt sie ein Thema um, das Sie hier diskutiert wissen möchten. Dann schreiben Sie sonst doch gerne per Mail an dieweber@radio1.de. Peter Fox hisst weiße Fahnen auf Radio 1, wo wir jetzt fast 3 Stunden lang diskutiert haben über das Streikrecht in Deutschland, aus aktuellem Anlass natürlich. Wir fragen uns und haben uns gefragt, gibt es eigentlich mehr Streiks in Deutschland? Es fühlt sich so an, zumindest die Experten, so mein Eindruck, sind sich da auch nicht ganz einig. Gesprochen habe ich mit Wolfgang Schröder, der ist Politikwissenschaftler am WZB in Berlin, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, und der meint, nee, in der Hinsicht gegen Gefühltes und Fakten, wie das eben so ist, auseinander.
Genau. Wir haben es ja auch hier mit Warnstreiks zu tun. Das ist nochmal eine besondere Form des Streiks. Der wird vorher angemeldet. Der ist zeitlich eng befristet, in der Regel wenige Stunden bis maximal einem Tag. Und das bedeutet ja schon, dass dieses Vorgehen mit einem hohen Maß an Transparenz und Rationalität ausgestattet ist.
Also nur gefühlte Zunahme, de facto nicht. Anderer Meinung ist aber Thorsten Schulten von der Hans-Böckler-Stiftung. Der ist auch Politikwissenschaftler. Und der sagt, seinen Daten nach lässt sich sehr wohl eine Zunahme von Streiks feststellen.
Ja, wir leben in toughen Zeiten, wenn man so will. Die Inflation ist sehr, sehr hoch. Die Beschäftigten haben hohe Reallohnverluste bekommen und wollen jetzt sozusagen auch ein Stück weit ihren gerechten Anteil haben. Und von daher sehen wir aktuell doch eine deutliche Zunahme von Arbeitskämpfen.
Ob es nun mehr werden oder nicht, bei unseren Hörerinnen und Hörern gibt es mehrheitlich ganz klar Verständnis für die Arbeitskämpfe und immer wieder den Verweis, ist ein Grundrecht. Mike zum Beispiel ist selbstständig und auf jeden Fall klar pro Streik.
Streik ist sicherlich nervig, aber ohne wäre es sinnlos. Und wenn ein Streik stattfindet, den niemand merkt, würde es keinen Sinn machen. So wie es jetzt läuft, kann es ja nicht weiterlaufen und man muss auch wirklich auf die Straße gegangen werden. Und ich streike nicht, kann ich nicht, weil ich selbstständig bin, aber ich habe totales Verständnis dafür. Und wenn spätestens alle kein Geld mehr haben, habe ich auch keine Kunden mehr. Also deshalb ist das eine völlig vernünftige Angelegenheit.
Und Elke hat sich bei uns mit diesem hier gemeldet.
Ja, also ich bin der Meinung, dass Streik unbedingt ganz wichtig ist und wir sollten nicht vergessen, es gibt einige Branchen, in denen nicht gestreikt werden darf. Die Privaten dürfen nicht streiken, die bei privaten Unternehmen angestellt sind. Die Kirche darf nicht streiken, weil Gott lässt sich nicht bestreiken. Und darum ist es umso wichtiger, dass alle die, die streiken können, auf die Straße gehen und streiken. Weil die, die nicht können, die profitieren auch erst 1-2 Jahre danach, weil dann irgendwann mal ihre Gehälter auch angeglichen werden.
Wobei Wolfgang Schröder, der Politikwissenschaftler vom WZB, bei uns im Interview darauf hingewiesen hat, dass prinzipiell jede und jeder streiken kann. Die Interviews können Sie natürlich gern nochmal nachhören auf radio1.de. Und dann haben wir hier noch darüber gesprochen, wie es denn gelingen kann, zu einer Einigung zu kommen, wenn es doch erst hakelig aussieht. Und darüber habe ich gesprochen mit einem Schlichter, mit Hans-Henning Lühr. Der war dabei, um im öffentlichen Dienst zu schlichten. Diese Schlichtung ist fürs Erste gelungen. Jetzt müssen die Gewerkschaften noch ihr Platzett geben und zustimmen. Ja, und wie geht sowas? Schlichten und vermitteln zwischen zwei ganz unterschiedlichen Positionen? Er hat so erklärt.
Ja, ich vergleiche das mal, wenn man das in ein mehrstöckiges Haus projiziert, dann ist jeder auf seiner Etage aktiv, also hat auch seine Perspektiven, die Haushaltssituation, möglichst keine Streiks, Legitimation gegenüber der Bevölkerung. Auf der anderen Seite sind eben die Gewerkschaften, die den Inflationsausgleich haben wollen, also eine hohe Betroffenheit auch im Lohngefälle dabei haben. Und für mich ist es dabei wichtig, quasi den Vermittler im Treppenhaus zu machen, indem ich vorher auf jeder Ebene Gespräche geführt habe und sagt, so jetzt treffen wir uns im Treppenhaus, möglichst auch in einem kleinen übersichtlichen Rahmen, also dass man sich dann austauscht und nicht jetzt so gruppendynamisch eine neue Situation jeweils zu erzeugen, sondern dass man auch mal ohne Killerphrasen und ohne Statements versucht, diese einzelnen Sachen abzugreifen.
Und so einen Vermittler braucht man sicherlich auch bei der Debatte, die wir kommenden Freitag führen wollen. Sie haben sich zahlreich gemeldet und ich hoffe, das ist nächsten Freitag auch so. Da diskutieren wir dann unter der Überschrift, da ist doch noch Platz, die neue Debatte ums Tempelhofer Feld. Sie wissen es, Berlin hat einen neuen Senat und der möchte ein 2014 per Volksentscheid geschlossenes Fass gern wieder aufmachen. Ich zitiere mal aus dem Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot in Berlin. Das Beste für Berlin ist ja überschrieben. Und das heißt so, es bedarf angesichts der zugespitzten Wohnungsnot seit dem Volksentscheid 2014 einer neuen Debatte über die Zukunft des Tempelhofer Feldes. Und dann geht es im Weiteren um eine behutsame Randbebauung und eine Neubewertung durch die Berlinerinnen und Berliner. Wir wollen dieser Neubewertung hier in der Sendung nicht vorgreifen, aber doch gern mal hören, wie da bei Ihnen die Gewichte so hängen. Hat sich Ihre Haltung verändert seit 2014? Haben Sie da vielleicht für eine Nichtbebauung gestimmt und sagen, nee, jetzt aber doch, bleiben Sie bei Ihrer alten Haltung, wie auch immer die aussah? Das würde uns interessieren. Gern können Sie jetzt schon anrufen, 0331 70 99 555 und uns Ihre Haltung auf den Anrufbeantworter sprechen oder aber live am kommenden Freitag. Oder aber Sie sagen, was juckt mich, das Tempelhofer Feld in Berlin? Ein anderes Thema ist viel wichtiger. Gern schreiben Sie uns das dann an die Weber@radio1.de.